ans Ende der Erde. Je nachdem, was man damit meint. Aber es ist ja ein wörtliches Zitat, das aus der Apostelgeschichte aufgenommen ist. Und aus der Apostelgeschichte, also der Anfangszeit des Christentums, wollen wir einige Impulse aufnehmen in diesen Abenden, beziehungsweise in diesen Tagen, heute Abend und morgen, sowie am Sonntag. In einem ersten Teil heute Abend geht es um das Thema unsere Wurzeln und unsere Bestimmung von der Himmelfahrt bis an das Ende der Erde, also ein Überblick über die Apostelgeschichte. Zunächst einmal schauen wir uns die Datenlage an, die zur Apostelgeschichte gehört. Das erste ist der Name Apostelgeschichte. Er stellt die Wiedergabe der im griechischen Neuen Testament über dem Buch stehenden Überschrift dar, wie sie in den ältesten griechischen Handschriften seit dem 2. Jahrhundert begegnet und wörtlich übersetzt werden kann als Taten der Apostel. Dann ist die Apostelgeschichte im Wesentlichen ein Bericht des Verfassers, der zweite Bericht nach dem ersten Bericht, nämlich dem Lukas-Evangelium. Und jetzt kommt Teil 2 nach den Anfängen Jesu bis zur Himmelfahrt. Im Evangelium geht es jetzt von der Himmelfahrt an bis zur Ankunft des Paulus in Rom. So heißt es am Anfang des Lukas-Evangeliums, der deutlich macht, dass Lukas sein Evangelium jemandem mitteilt als Bericht, um ihn zu informieren und zu festigen. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Es ist interessant, was man in diesen wenigen Versen am Anfang des Lukas-Evangeliums auch für die Apostelgeschichte bereits aufnehmen können. Einmal, es sind viele, die es unternommen haben, Bericht zu geben, also die ein Evangelium geschrieben haben oder etwas über den Weg Jesu schriftlich informiert haben. Und dann gesellt sich auch Lukas unter diese vielen Autoren. Auch ich habe es für gut gehalten. Und das Besondere an Lukas ist, dass er sorgfältig gearbeitet hat. Und das griechische Wort, das dahinter steht, heißt Akribos. Und das kennen wir im Deutschen aus akribisch. Also er hat ganz genau geforscht und zusammengestellt, gesammelt und das dann weitergegeben in seinem Evangelium und genauso auch in der Apostelgeschichte. Sein Ziel ist es, wie er dem Theophilus schreibt, dass der sichere Grund der Lehre erkennbar wird. Sicher, das ist das griechische Wort hier, bedeutet so viel wie Zuverlässigkeit, Festigkeit. Es geht darum, dass man durch das Kennenlernen dieses Grundes nicht zu Fall kommt im eigenen Glauben. Und so nun genauso am Beginn der Apostelgeschichte greift Lukas wiederum auf diese Anrede des Theophilus zurück. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Und jetzt fängt er an, anknüpfend wieder an die Himmelfahrtsgeschichte, die weitere Geschichte der christlichen Gemeinde und ihrer Verbreitung darzustellen. Fragen wir danach, wer ist er denn, dieser Lukas? Interessant ist, dass wir weder im Evangelium noch in der Apostelgeschichte irgendwo erfahren, wer das geschrieben hat. Der Autor beider Berichte gibt sich nirgendwo zu erkennen. Dass es sich um Lukas handelt, ist nur erschlossen. Einmal aus der Überschrift, wie wir sie seit dem 2. Jahrhundert in den alten Handschriften finden, und zum anderen aus den Wir-Berichten im Evangelium selbst. Da gibt es mehrere Abschnitte, größere Abschnitte ab Kapitel 16, wo plötzlich im Wir-Stil berichtet wird und man deshalb annehmen muss, der Verfasser hat das selber miterlebt und berichtet nun als Augenzeuge. Und demnach schloss sich dieser Verfasser seit der zweiten Missionsreise des Paulus in Troas ihm an und begleitete ihn bis Philippi und später dann bis nach Jerusalem und auch auf der Fahrt nach Rom. Lukas wird dann erwähnt von Paulus selbst in mehreren seiner Schriften als einer seiner Mitarbeiter. Das zunächst einmal im Kolosserbrief Kapitel 4, wo Paulus eine ganze Reihe von Grüßen ausrichtet und darunter auch: Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Und das ist auch zugleich die einzige Stelle, an der wir erfahren, dass Lukas als Arzt bezeichnet wird und damit einen Einblick in seinen Beruf bekommen. Eine zweite Stelle, wo Paulus von Lukas berichtet, findet sich im Philemonbrief, wo wiederum Grüße ausgerichtet werden an Philemon. Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus, Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Und dann noch ein drittes Mal im zweiten Timotheusbrief, wo Paulus schreibt: Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir. Von daher bekommen wir also einen kleinen Einblick in die Mitarbeiterschaft des Lukas. Aber noch etwas mehr. Aus dem Zusammenhang in Kolosser 4 erfahren wir, dass Paulus mehrere Mitarbeiter hatte im Gefängnis, nämlich Aristarch als Mitgefangener, Markus, der Vetter des Barnabas, das ist der Johannes Markus, der Barnabas und Paulus auf der ersten Missionsreise begleitet hat. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus. Von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter im Reich Gottes. Und sie sind mir ein Trost geworden. Also von denen aus der Beschneidung, das bedeutet, es handelt sich um gebürtige Juden. Und jetzt werden weitere Grüße ausgerichtet. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf dass er feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Und dann, es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Der Satz, den wir vorhin schon gehört haben. Wenn Lukas jetzt hier in der Reihe der weiteren Mitarbeiter, die nicht zur Beschneidung gehören, aufgelistet wird, ist klar, Lukas war kein gebürtiger Jude. Wahrscheinlich handelt es sich bei Lukas um einen Proselyten. Proselyten meint jemand, der als Nichtjude sich dem jüdischen Glauben angeschlossen hat. Unklar ist für uns, ob in der damaligen Zeit bereits dazu auch schon, wie es später im talmudischen Judentum der Fall war, die Beschneidung gehörte. Auf jeden Fall wäre Lukas zu den Gottesfürchtigen zu rechnen. Das sind Menschen aus dem hellenistisch-heidnischen Umfeld, die sich dem Judentum im Glauben angeschlossen haben, beziehungsweise bekehrt haben, ohne die letzte rechtliche Anerkennung dafür einzuholen. Denn die rechtliche Anerkennung hätte beinhaltet, Beschneidung, ein Tauchbad und bestimmtes Opfer zu geben. Als Gottesfürchtiger oder Proselyt hat Lukas wohl bei Paulus das messianische Judentum kennengelernt und ist damit zur Überzeugung gekommen, dass Jesus der Messias und Sohn Gottes ist, so wie er es in seinem Evangelium und auch in der Apostelgeschichte ganz klar vertritt. Und damit war Lukas ein überzeugter Christusgläubiger. Sein Bericht über die Anfänge bei Jesus und der Urgemeinde sind von dieser Überzeugung getragen. Und damit will er auch Theophilus vertraut machen. Wer ist nun dieser Theophilus? Für uns wegweisend, dass Theophilus nur hier bei Lukas am Anfang des Evangeliums und der Apostelgeschichte erwähnt wird. Er tituliert ihn als hochgeehrter Theophilus am Anfang des Evangeliums. Dieser Begriff wird sonst in der Apostelgeschichte nur gegenüber Statthaltern gebraucht, bei Felix in Kapitel 23 und 24 und bei Festus in Kapitel 26. Theophilus scheint von daher eine Person mit einem öffentlichen Amt von hohem Rang gewesen zu sein. Er ist demnach zum Glauben gekommen und bekommt nun mit den Berichten die Hintergründe der Glaubensbewegung dargestellt. Es könnte sogar sein, dass er Paulus in seinem Prozess in Rom beistehen sollte und dazu nun näher über die Hintergründe dieser ganzen Bewegung und warum Paulus in Haft gekommen ist und sich auf den Kaiser berufen hat, informiert werden soll. Dann merkt man auch in der Apostelgeschichte wie auch im Lukasevangelium, dass Theophilus in Italien zu Hause gewesen zu sein scheint, da Lukas Orte in Italien im Unterschied zu Orten in Judäa überhaupt nicht weiter erläutert. Für uns ist jedenfalls ausschlaggebend die Frage, was hat denn dazu beigetragen, dass die Überzeugung einer kleinen Schar von Anhängern des Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren tatsächlich zu einer Weltreligion wurde und auch unsere Wertvorstellungen bis heute prägt. In gerade mal 300 Jahren Ausbreitung von einer unbedeutenden kleinen Gruppe zur tragenden Religion des ganzen römischen Imperiums geworden. Es ist bis heute für die Forschung immer wieder mit Fragezeichen, mit Staunen versehen. Wie ist das möglich? Wann ist nun die Apostelgeschichte abgefasst worden? Wir gehen davon aus, es muss vor dem Jahr 64 gewesen sein. Denn im Jahr 64 im Juli brannte Rom. Und Kaiser Nero hat den Verdacht von sich ablenken wollen und auf die Christen gelenkt. Und es kam zu einer ersten grauenhaften Verfolgung der Christen. Damals ist wahrscheinlich auch Petrus, vielleicht auch Paulus ums Leben gekommen. Die Apostelgeschichte endet aber mit dem völlig offenbleibenden Bericht über einen zweijährigen Hausarrest von Paulus in Rom. Wenn Lukas über diese Verfolgung unter Nero gewusst hätte, dann hätte er das sicher nicht verschwiegen. Die kritische Auslegung geht davon aus, dass die Apostelgeschichte erst nach dem Jahr 70 entstanden sei. Im Jahr 70 wurde Judäa erobert von den Römern, Jerusalem niedergebrannt, der Tempel zerstört. Und damit trat genau das ein, was Jesus im Lukasevangelium Kapitel 21 ausgedrückt hat, seinen Jüngern gegenüber, als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegaben geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von dem allen, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen würde. Wenn angenommen wird, dass die Apostelgeschichte erst nach 70 und auch das Lukas-Evangelium damit in die späteren Zeit geschrieben worden wäre, dann müsste es sich bei dieser Aussage Jesu also um eine Ankündigung handeln, nachdem das genannte Ereignis bereits eingetreten wäre, ein sogenanntes Vaticinium ex eventu. Aber diese zitierte Aussage Jesu ist viel besser auf dem Hintergrund der Tradition der großen Schriftpropheten im Alten Testament zu verstehen. Diese Propheten haben verschiedentlich die Zerstörung Jerusalems und des Tempels angekündigt, und die Aussage Jesu unterscheidet sich darin nicht davon. Schauen wir nun darauf, was in der Apostelgeschichte inhaltlich zu finden ist. Zunächst einmal ist die Apostelgeschichte die erste schriftlich zusammengestellte Kirchengeschichte vor der ersten großen Kirchengeschichte des Kirchenvaters Eusebius von Caesarea, die im Jahr 325 abgefasst wurde. Lukas stellt die Ausbreitung des christlichen Glaubens vom kleinen Kreis der Jünger in Jerusalem über die benachbarten Länder bis hin zum Zentrum des Römischen Reiches dar. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Bericht von der Himmelfahrt. Einerseits endet mit der Himmelfahrt das Lukas-Evangelium, Kapitel 24, und öffnet damit die Tür zur Apostelgeschichte, die genau damit wiederum beginnt. Und bei der Himmelfahrt sagt Jesus zu seinen Jüngern: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, wie der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist auch das Zitat, aus dem unsere Überschrift heute Abend und über das Ganze genommen ist. Wenn wir da jetzt näher hinschauen, der Auftrag und die Verheißung des Auferstandenen und seiner Jünger nennen bereits die Stationen, denen die Apostelgeschichte entlang geht. Jerusalem in Kapitel 2 bis 8, Judäa und Samaria einschließlich der Küstenebene in Kapitel 8 bis 12 und das Ende der Erde, das können wir zum Beispiel subsumieren unter Syrien, Asien, Griechenland, Italien, die ganzen Stationen in den Kapiteln 13 bis 28. Das Ende der Erde dabei, im Griechischen eschatos theskes, stellte damals Spanien dar. Und Spanien war interessanterweise das letzte Reiseziel des Paulus, das er sich vorgenommen hat. Am Ende des Römerbriefes in Kapitel 15 schreibt er an die Gemeinde in Rom: Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, also in denen er bisher unterwegs war. Seit vielen Jahren habe ich aber das Verlangen, zu euch zu kommen, also nach Rom, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde. Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Schauen wir uns das noch auf der Karte an. Wir haben auf dieser Karte einen Ausschnitt aus dem gesamten Mittelmeerraum. Es ist nur ganz klein gedruckt zu erkennen, dass vor allem im östlichen Mittelmeerraum viele Orte gekennzeichnet sind. Und das sind alles Orte, in denen damals im ersten Jahrhundert jüdische Gemeinden zu Hause war. Und das Interessante ist nun, dass die christlichen Gemeinden, die sich im Lauf der Jahrzehnte gegründet haben und ausgebreitet haben, weithin auch mit diesen Orten eng zusammenhängen. Also der Schwerpunkt zunächst auf dem östlichen Mittelmeerraum und später ging es dann weiter. Aber dieser Raum war damals sozusagen der Mittelpunkt der Welt. Und ganz links am Rand sehen wir Spanien, das Ende der Welt. Dann kommt der Atlantik, da gab es in der damaligen Weltsicht nichts mehr. Die Welt der ersten Christen entspricht der Verbreitung des Judentums in der griechisch-römischen Welt. Kommen wir zum Inhalt. Ich darf hier nochmal darauf hinweisen, wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse adventskonferenz@hensoldshoehe.de und schreiben Sie Ihre Fragen an. Ich werde gucken, dass ich dann am Schluss darauf eingehen kann. Noch ein kleiner Hinweis, das Eschaton, also das Ende der Erde, meint wörtlich übersetzt das Letzte. Das, was zuletzt dran ist, zuletzt kommt. Und das kann sowohl räumlich als auch zeitlich verstanden werden. Und machen wir uns bewusst, zu dieser Ausbreitung bis an das Ende der Erde gehört es, dass es nicht nur um den Weg und den Dienst des Paulus ging. Es gab viele weitere alte Überlieferungen außerhalb der Apostelgeschichte, die uns berichten, dass auch andere Apostel und viele weitere Zeugen weit gereist sind und bis nach Indien und China kamen. Und so ist also das Eschaton der Erde nicht an die geografischen Grenzen der antiken Weltsicht gebunden. Es schließt alle Grenzen der Erde, auch die Grenze der zeitlichen Existenz ein und entspricht damit den Worten Jesu im Missionsbefehl in Matthäus 28, obwohl dort nicht vom Eschaton die Rede ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus zu den Jüngern. Zeugen, Martyres im Griechischen. Diese Zeugenfunktion umfasst viel mehr. Mehr als den Lehrauftrag, wie er im Missionsbefehl Jesu gegeben wird. Lehre und Leben sind im Zeugendienst zusammengeschlossen. Und das kann unter Umständen auch das biologische Leben kosten, wie es bei den Märtyrern immer wieder der Fall war. In den ersten Kapiteln steht nach Himmelfahrt und Pfingsten die Entwicklung der Jerusalemer Urgemeinde im Mittelpunkt. Und dann, nach den ersten gewaltsamen Gegenmaßnahmen für die Zerstreuung, zur Ausbreitung des Evangeliums über die Grenzen Jerusalems hinaus, durch die Person von Philippus und Petrus. Und dann die Bekehrung des Saulus bzw. Paulus führt zu einem nachhaltigen Schub hinein in die hellenistisch-römische Welt, die als heidnische Welt gesehen wird. Und was wir bei all dem erkennen können, die Ausbreitung des christlichen Glaubens hängt eng zusammen mit den einhergehenden Konflikten mit dem Judentum. Schauen wir noch auf die theologische Bedeutung der Apostelgeschichte. Sie stellt den Beginn der Weltmission dar, entsprechend dem Auftrag Jesu. Und Lukas folgt in der Darstellung dem theologischen Anliegen des Paulus, nämlich dass Juden und Griechen, gemeint sind also damit die Heiden, zu einem Gottesvolk werden. Also die Heiden in den Bund Gottes mit seinem Volk einbezogen werden durch den Herrn Jesus Christus. Wobei Christus das griechische Wort ist für das hebräische Maschiach, Messias, das wiederum als Gesalbter zu verstehen ist. Wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet es gibt keinen zusätzlichen, keinen neuen Bund. Es geht um den einen Bund Gottes mit seinem Volk, in den nun auch die Heiden einbezogen werden. Und das wiederum hat zur Konsequenz, dass die christliche Kirche keineswegs an die Stelle des jüdischen Gottesvolkes tritt. Das macht ja zum Beispiel Paulus im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 mit großer Vehemenz deutlich. Und noch eins, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder feststellen können. Der Gehorsam gegen den Willen Gottes steht über allem menschlichen Denken, Lenken und Gelenkt werden. Das können wir an verschiedenen Stellen finden, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 4,19, wo Petrus und Johannes, die vor dem Hohen Rat verhört wurden, antworteten und sagten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Oder in Kapitel 5,29, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen wiederum vor dem Hohen Rat: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die gesamte Entwicklung, wie sie in der Apostelgeschichte dargestellt wird, veranschaulicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und diesem Wirken begegnen wir nun nicht nur in den Wundern, wie das Sprachenwunder beim Pfingstereignis, oder Bekehrungen, Heilungen, Befreiungen oder in der Unerschrockenheit der Apostel, die Luther immer wieder mit Freimut übersetzt. Auch und viel mehr noch in der Verfolgung, in der Zerstreuung, in den internen Auseinandersetzungen in den Gemeinden, in der Lebensbedrohung und so weiter. In all dem wächst die Gemeinde zur weltweiten Kirche heran. Und dazu trägt vor allem die ganz andere Lebenshaltung und Ausrichtung der frühen Christen bei. Sie ist gekennzeichnet durch Liebe, Geduld und Zusammenhalt. Wir werden in der weiteren Folge noch mehr dazu mitbekommen. Wenn wir den Aufbau anschauen, dann haben wir in einem ersten Teil, in den Kapiteln 2 bis 8, wo es um die Gemeinde aus dem Judentum geht, die Jesus als den König der Juden und den Sohn Gottes proklamiert. Kennzeichnend für die Anfangszeit ist der ungeheure Freimut, die Paresia, die ungescheute Offenheit und Öffentlichkeit des Glaubenszeugnisses. Und das kann unter Umständen sogar richtig zur Konfrontation führen. Wenn man die Reden, die evangelistischen Reden der Apostel in der Anfangszeit anschaut, selbst noch bei Paulus, wie er den Juden begegnet, das ist oft mit einem Vorwurf verknüpft. Ihr habt diesen Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz geliefert. Und da braucht man sich nicht zu wundern, dass die Reaktionen auch zur Wut und Ablehnung führten. Und deshalb konnte es nicht ausbleiben, dass die anfängliche Zurückhaltung seitens der jüdischen Führung auf Dauer zu unüberbrückbaren Gegensätzen führt. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch die Steinigung des Stephanus zu sehen. Sie stellte einen kurzfristig aufflammenden Gewaltausbruch dar, so wie es zum Beispiel auch heute bei öffentlichen Protesten zu gewaltsamen Übergriffen kommen kann. Nur war es damals natürlich viel heftiger, emotionaler und geschlossener. Die Verfolgung der ersten Christen im Zusammenhang mit dem Tod des Stephanus ist nicht als völlige Vertreibung zu verstehen. Sie widerspiegelt vielmehr den vorübergehenden, an diesem Tag heißt es wörtlich, emotionalen Aufruhr und die damit verbundenen gewaltsamen Übergriffe auf Einzelne. In deren Folge hat sich dann die Gemeinde aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und nicht mehr die direkte Konfrontation gesucht. Und in Verbindung damit haben auch viele Jerusalem zumindest vorübergehend verlassen. Ausdrücklich sind die Apostel jedoch in Jerusalem geblieben. Im zweiten größeren Teil, in Kapitel 8 bis 10, kommen dann die ersten Heiden zum Glauben. Heiden, das sind nach jüdischem Verständnis einfach die Nichtjuden, die Goyim, die Völker, die nicht beschnittenen Völker. Und so trifft Paulus zunächst einmal, bevor er den Kämmerer trifft, in Samarien auf Menschen, die dem Judentum nahestehen und selbst beschnitten sind, die Samaritaner. Und dort kommen viele zum Glauben. Die Samaritaner sind ein Mischvolk, das sich an das mosaische Gesetz hält und auch die Beschneidung praktiziert, aber von jüdischer Seite nicht anerkannt wurde. Und wie schon bei Jesus und der Frau am Brunnen, überschreitet der Jesusglaube nun trennende Grenzen. Der äthiopische Kämmerer dagegen, oder Finanzminister, wie man ihn auch verstehen kann, ist sicher ein Unbeschnittener, also ein Heide, allerdings im jüdischen Glauben aufgeschlossen. Sein Besuch in Jerusalem lässt annehmen, dass er zu den sogenannten Gottesfürchtigen gehörte, so wie Lukas. Auch wenn Lukas darüber nichts weiter berichtet, können wir annehmen, dass dieser Mann dazu beigetragen hat, dass das Evangelium auch in der ostafrikanischen Welt sich verbreitete. Er hat sich ja fröhlich auf den Nachhauseweg gemacht. Dann in Kapitel 9 geht es um die Bekehrung des Saulus vom Verfolger zum Verfechter und Heidenapostel. Machen wir uns bewusst, immer wieder ist zu hören, dass Saulus sich zum Paulus bekehrt habe. Das ist etwas salopp gesprochen, aber falsch. Saulus hieß schon immer Paulus und Paulus war schon immer Saulus. Paulus ist der lateinische Zweitname zum hebräischen Erstname, so wie wir es in Kapitel 13, Vers 9 finden, wo es heißt, Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes sah ihn an. Das war dann auf Zypern. Und zunächst wird Saulus auch weiterhin als Saulus bezeichnet. Erst später ist er dann regelmäßig Paulus. Und zwar kann man da beobachten, sobald Paulus sich dann überwiegend im römisch-hellenistischen Raum aufhielt, dann war sein Name eben Paulus, der lateinische Name. Der Bericht über die Bekehrung des Saulus Paulus an dieser Stelle in Kapitel 9 hat in der Apostelgeschichte eine besondere Funktion. Einerseits stellt sie die Zusammenfassung der ersten Verfolgung der Gemeinde dar. Andererseits bildet sie ähnlich wie der Bericht über die Himmelfahrt einen Dreh- und Angelpunkt für die in der Apostelgeschichte dargestellte Missionsgeschichte. Durch die Bekehrung des Paulus wird sozusagen nun die Tür aufgetan zur Heidenwelt. Nur müssen wir uns bewusst machen, die Ausbreitung des Christentums ist nicht allein des Verdienstes Paulus. Neben ihm haben viele andere ebenfalls dazu beigetragen. Das wird selbst in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen deutlich. Zum Beispiel Aquila und Priscilla aus Rom oder Apollos in Ephesus. Und auch Paulus erwähnt in seinen Briefen viele weitere Namen, die als Christuszeugen unterwegs waren. Und dazu kommen auch zahlreiche Zeugen, die in keiner neutestamentlichen Schrift erwähnt werden, aber doch ebenso in großem Maß zur Ausbreitung des christlichen Glaubens beigetragen haben. Von jetzt an geht der Weg über die Grenzen des Judentums hinaus und bringt damit weitere Konflikte mit sich. Neben dem äthiopischen Finanzminister ist der römische Centurio Cornelius der zweite Unbeschnittene, der zum Glauben kommt und getauft wird. Das passt mit der bisherigen Lehre in der judenchristlichen Gemeinde nicht zusammen, wonach die Christusbotschaft sich eben an die beschnittenen Juden richtet. Nachdem Petrus von Caesarea zurückkam nach Jerusalem, musste er sich vor der Jerusalemer Gemeindeleitung für seine Grenzüberschreitung rechtfertigen. Und damit beginnt der dritte Hauptabschnitt der Apostelgeschichte in den Kapiteln 11 bis 15, die offiziell abgesegnete Erweiterung des Gottesvolkes. Dass der Glaube an Jesus als den Messias und Sohn Gottes auch von Heiden angenommen wurde, das war ja nicht erst eine Folge des Einsatzes von Paulus. Das zeigt schon die Existenz einer Gemeinde aus Juden und Heidenchristen in Antiochia. Und die wurden evangelisiert durch Judenchristen aus Zypern und Kyrene, wie es in Kapitel 11 berichtet wird. Und in dieser Gemeinde in Antiochia war dann auch Paulus lange Zeit zu Hause. Diese Gemeinde sendet ihn zusammen mit Barnabas aus. Wir werden dann noch darauf zurückkommen. Diese Gemeinde Antiochia stellt damit den heidenchristlichen Fokus dar, im Unterschied zu Jerusalem als im judenchristlichen Fokus. Aber das führt dann wiederum zu weiteren Konflikten. Es geht um die Beschneidung als Bundeszeichen. Paulus und Barnabas werden nach Jerusalem geschickt, um diese Frage vor den Aposteln klären zu lassen, nachdem judaistische Christen von Jerusalem nach Antiochia gekommen waren und dort den Heidenchristen vorgegeben haben, erst wenn ihr euch beschneiden lasst, dann seid ihr vollwertige Christen. Und so kommt es zur Beratung der Apostel in Jerusalem, dem sogenannten Apostelkonzil, das nun eine Brücke baut zwischen Juden, Christen und Heidenchristen mit einem Beschluss, der einen Kompromiss darstellt. Aber dieser Beschluss vertieft dann auch den Graben zwischen messianischem und pharisäischem Judentum. Das heißt also, das bisherige klassische Judentum trennt sich damit auch noch weiter von den Juden, die an Jesus als den Messias glauben. Für sie bleibt die Beschneidung die absolute Bedingung. Im vierten Hauptteil, in den Kapiteln 15 bis 20 geht es nun um die Missionsarbeit auf dieser neuen Grundlage. Es kommt zur zweiten Missionsreise, die verbunden ist mit dem Übergang nach Europa, und dann auch zur dritten Missionsreise. Machen wir uns bewusst, Paulus ist Jude. Und er geht in aller Regel so vor, dass er vor Ort die Synagoge aufsucht. Das Evangelium, das er verkündigt, ist jüdisch. Und richtet sich, wie schon bei Jesus, zuerst an die Juden. Aber es ist eine Botschaft, die auch die Nichtjuden in das Heil in Jesus Christus einbezieht. Je länger, je mehr macht Paulus die Erfahrung, dass die Reaktion seiner jüdischen Zuhörer geteilt ist. Wie schon bei der Jerusalemer Gemeinde wird auch ihm gegenüber der Widerstand von jüdischer Seite von Mal zu Mal größer. Denken wir zum Beispiel an seine Auflistung im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, was er alles an Entbehrung und Leiden durchzumachen hatte, bis hin zur Steinigung. Umgekehrt erlebt er seitens der nichtjüdischen Zuhörer oft eine erstaunliche Offenheit. Und die führt dann auch in aller Regel zur Gemeindegründung. Das alles sind Bausteine, die zum Wachstum der Gemeinde Jesu beigetragen haben. In der Anfangszeit ein sehr starkes Wachstum in Jerusalem, zunächst ausschließlich von jüdischer Seite. Selbst Priester kamen zum Glauben, wie uns in Kapitel 6 berichtet wird, sowie zahlreiche Pharisäer, die dann im Zusammenhang des Apostelkonzils in Kapitel 15 erwähnt werden. Und nach der Grenzüberschreitung des Petrus bei Cornelius, dem Centurio in Caesarea, ist die Tür zur Heidenwelt einen Spalt breit geöffnet worden. und weidet sich dann in Antiochia und vollends durch die Missionsreisen des Paulus. Auch wenn Paulus seitens streng konservativer Juden immer wieder auf massiven Widerstand stößt, erlebt er doch, dass bei seiner Verkündigung in den Synagogen, die er immer zuerst aufsucht, immer auch einige Juden, sowohl Männer wie auch Frauen, zum Glauben kommen. Paulus polarisiert nicht zwischen Juden und Heiden. Für ihn gehören sie miteinander zusammen. Aber er nutzt die Chance der offenen Herzen bei vielen Heiden. Und er spielt sie nicht gegeneinander aus. Der Weg nach Europa bei der zweiten Missionsreise ist der entscheidende Schritt für Paulus. Aber auch hier müssen wir uns klar machen, das Evangelium ist dort schon lange vorher angekommen. Denken wir an Aquila und Priscilla, auf die er in Korinth trifft. Oder denken wir an den Römerbrief, die Gemeinde in Rom. Dort war Paulus vorher noch nie, aber es gab schon zahlreiche Christen dort. Und Aquila und Priscilla sind von dort vertrieben worden, weil der Kaiser den Juden den Aufenthalt in Rom vorübergehend untersagt hat. Und so kamen sie und verbreiteten damit auch das Evangelium. Zuerst in den Großstädten, wo viele Menschen zusammenlebten. Und wo viele Menschen zusammenleben, da kann es nicht ausbleiben, dass diese Nachrichten, die zunächst mal Gerüchte waren, sich weiter verbreiten, die Menschen neugierig werden, aufhorchen und langsam dazukommen. Es ist wie heute bei Corona, wo sich in den Großstädten, wo viele Menschen zusammen sind, der Virus auch schneller verbreitet als auf dem Land, wo die Entfernungen größer sind. Und so war auch Paulus zunächst immer in den großen Städten unterwegs. Philippi, Thessalonich, Beröa, Athen, Korinth. Bedeutungsvoll und bedenkenswert ist, dass Paulus auf seinen wiederholten Reisen beziehungsweise auf dem Rückweg von seinen Reisen immer auch die gegründeten Gemeinden wieder aufgesucht und stabilisiert hat. Er evangelisierte und lehrte nicht nur, sondern war auch Strukturgeber und Ordner und sorgte so für die Aufrechterhaltung der geistlichen Identität. In dem Zusammenhang müssen wir fragen, ja, wie sah denn nun die christliche Identität damals aus? Wie haben sich die Christen verstanden? Und wie verstehen wir uns heute? Es gab damals keine ausgefeilten Missionsprogramme. Unter dem Schutzmantel des Judentums, das als Religio Licita im römischen Kaiserreich trotz und wegen seiner Einzigartigkeit erlaubt war, wurde die Botschaft vom jüdischen Messias Jesus durch Einzelne wie Paulus eben in jüdischen Kreisen verbreitet. Aber dort blieb es nicht stehen. Und wer das vertrauensvoll aufnahm, hat danach gelebt. Und so wurde das Evangelium weitergetragen. Durch die davon erfassten Menschen, Männer und Frauen in großer Zahl. Das muss man sich neben der Schwerpunktdarstellung der Apostelgeschichte, die sich auf Paulus fokussiert, immer wieder in Erinnerung rufen. Und mehr noch gilt es freilich für die spätere Zeit, sowohl noch in der neutestamentlichen Zeit als auch danach in den ersten drei Jahrhunderten. Nach wie vor ist es höchst erstaunlich, dass diese kleine Gruppe von Menschen, die von der Botschaft Jesu erfasst waren, in relativ kurzer Zeit zu einer weltumfassenden Bewegung werden konnte. Allen widerstrebenden Bedingungen des Römischen Reiches damals zum Trotz. Denn das konnte Verachtung, Unterdrückung, Verfolgung und Tod bedeuten. Auch in dieser Zeit, als das Christentum vor allem in den großen Städten immer mehr Anhänger fand, gab es keine missionarischen Programme. In der Öffentlichkeit wurden die Glaubensinhalte sogar tunlichst verschwiegen. Es galt die sogenannte Arkandisziplin. Nach außen wurde geheim gehalten, was den Glauben inhaltlich ausmachte. Nur diejenigen, die auf die Taufe vorbereitet wurden, die Katechumenen, wurden im Glauben unterrichtet. Und aber das heimlich. Alle, die dazugehört haben, haben den Glauben geduldig gelebt. Und das war ein umso stärkeres und wirksames Zeichen nach außen. Die Christen leben anders. Sie unterstützen die Armen, die Hilfsbedürftigen, die Schwachen, die Kranken. Sie lebten die Bergpredigt. Das war bei den übrigen Menschen im Reich so in keiner Weise zu erleben. Aber das hat überzeugt. Wie sieht das bei uns heute aus? Wie leben wir unseren Glauben? Sind wir glaubwürdig? Schauen wir uns noch den letzten großen Hauptteil an, die Kapitel 21 bis 28. Hier begegnen nun die Staatsgewalt der neuen Bewegung. Nach dem Abschied aus Ephesus reist Paulus allen Warnungen zum Trotz nach Jerusalem. Im Tempel wird er von Juden aus Kleinasien, die dort schon gegen ihn aufgebracht waren, erkannt und verleumdet. Der Aufruhr führt zu seiner Verhaftung. Selbst dabei noch versucht er auf der Treppe, bevor er abgeführt wurde, sich gegenüber der tobenden Menge zu rechtfertigen, zu erklären. Und dabei bezeugt er ganz einfach das, was er unter der Führung Gottes erlebt hat über all die Jahrzehnte. Wie er vom Verfolger zum Verfechter geworden ist, begründet in seinem Bekehrungserlebnis vor Damaskus. Als er dabei jedoch Gottes Befehl erwähnt, der ihn zu den Nichtjuden schickte, da war es aus mit der Geduld der Leute, die ihm zuhörten. Die alten Fronten brachen wieder auf und nur knapp entging er, nachdem er verhaftet wurde, einem Anschlag und blieb dann 2 Jahre lang in Untersuchungshaft in Caesarea. Erst seine Berufung auf den Kaiser brachte wieder Bewegung in den Prozess, mit der Folge, dass er nach Rom in die damalige Welthauptstadt überführt wurde. Und dieser Schluss ist nun wiederum kennzeichnend. Am Ende der Apostelgeschichte berichtet Lukas über den römischen Hausarrest des Paulus und seine erste Aktion, die darin besteht, dass er die Vertreter der jüdischen Gemeinde zu sich einlädt. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnungen der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet worden in die Hände der Römer. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen. Doch nicht, als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte. Denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist dein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet oder gesagt hätte. Wir wünschen aber von dir zu hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr an allen Enden widersprochen wird. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten, vom frühen Morgen bis zum Abend. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. der Punkt, an dem sich die jüdischen Vertreter von Paulus abwandten, war wiederum die Einbeziehung der Heiden und damit die göttliche Perspektive, die die ganze Welt im Blick hat. Die Apostelgeschichte endet nicht mit dem Ende des Paulus, sondern mit diesem Ausblick. Es geht weiter. Gott macht weiter. Mit Paulus und darüber hinaus. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist kein Gott, der sich ausschließlich an das jüdische Volk gebunden hätte. Das jüdische Volk, und das zugespitzt auf den einen aus diesem Volk, den Messias Jesus, das ist Gottes Weg, seine Methode, um die ganze Welt, seine leidende Schöpfung zu heilen und zu versöhnen. Und deshalb gehört es dazu, dass wir heute, die nicht aus diesem Volk stammen, uns Gedanken machen, was das für uns bedeutet. Wie verstehen wir uns als Christen gegenüber dem Judentum, gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern heute, gegenüber den in Israel lebenden Juden, gegenüber dem Staat Israel? Dazu noch ein Hinweis. Die frühchristliche Gemeinde erscheint als neue Form des Judentums. Die ersten Christen waren ja, wie Jesus selbst auch, Juden. Anfangs wird sie mehrmals in der Apostelgeschichte als Weg bezeichnet. So in 1826, als ihn, Apollos, Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Oder in, ne? Will nicht? So. Oder in Kapitel 19, als aber einige verstockt waren und nicht glaubten vor der Menge, und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen, sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Und in Vers 23, es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den Weg. Und noch mehrfach finden wir diese Bezeichnung. Und Weg hat ja mit Gehen zu tun. Mit Wandeln, mit Lebenswandel. Das hebräische Wort dafür ist Halach, gehen. Und auffällig ist, dass es im Judentum die sogenannte Halacha gibt, die zusammenfassende Darstellung des jüdischen Gesetzes für das Alltagsleben. Und so denke ich, dass sich die frühen Christen als die jüdische Halacha von Jesus her verstanden haben und damit ganz bewusst eben als einen Zweig des Judentums gesehen haben. Später werden die Christen als Sekte bezeichnet, aus jüdischer Sicht. So haben wir es gerade von den Juden in Rom ja auch gehört. Als Sekte der Nazoräer zum Beispiel. Das griechische Wort Sekte heißt Häresis und hat mit unserem deutschen Wort Häresie zu tun. Diese Bezeichnung als Sekte durch die jüdischen Gegner ist aber nicht, wie es uns jetzt das deutsche Wort Häresie nahelegen würde, ausgrenzend zu verstehen, sondern eher abgrenzend. Häresie, Sekte, meint zunächst nur eine Richtung oder eine Richtungsgruppe innerhalb des Judentums. Das gilt zum Beispiel auch für die Sadduzäer, die als Sekte bezeichnet werden in Kapitel 5. Oder die Pharisäer in Kapitel 15 oder 26. So waren auch die Christen als jüdische Sekte eine Frömmigkeitsrichtung innerhalb des Judentums. So wie zum Beispiel heute der Pietismus eine Frömmigkeitsrichtung innerhalb der evangelischen Kirche darstellt. Aber dann kann später Häresie auch eine Spaltung meinen oder eine Abspaltung innerhalb der christlichen Gemeinden. Paulus bezeichnet sie deshalb sogar in Galater 5, wenn es um die Früchte des Fleisches und des Geistes geht, als eine Auswirkung des Fleisches, Abspaltungen sind fleischlich. Und erst noch später meint Häresie dann auch die Irrlehre, so wie es uns normalerweise naheliegt, eine falsche Lehre, die von Irrlehrern verbreitet wird. Abschließend, wenn wir das so merken, was in den Anfängen des Christentums, des frühen Christentums, als eine Form des Judentums gekennzeichnet hat, welche Konsequenzen hat das nun für unser Selbstverständnis als Christen heute? In einer Welt und Gesellschaft, die dem christlichen Glauben zunehmend abgrenzend und auch ausgrenzend begegnet. Ich will jetzt darauf keine Antwort geben, aber wir werden morgen und am Sonntag weitere Impulse zu dieser Frage bekommen.